Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison im Studio des Mittagsjournals. Bundeskanzler Franz Vranitzky. Teil unserer Berichterstattung heute Mittag. Einige Themen aus dem Ausland. Die deutsch-tschechische Aussöhnung wird durch die Unterschrift von Bundeskanzler Helmut Kohl und Tschechiens Premier Václav Klaus heute bekräftigt. Die Proteste in Südkorea gegen ein neues Arbeitsgesetz führen nun dazu, dass die Regierung doch zu Neuverhandlungen bereit ist. Und als kulturellen Ausklang hören Sie heute einen Beitrag über die neue Patrick Süskind-Verfilmung Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Die Abschiedsrituale für Bundeskanzler Franz Vranitzky aus seinem Amt nehmen nun immer formellere Züge an. Aus Kurzinterviews, Studioeinladungen im Fernsehen und der Pressekonferenz im Club Concordia konnte man schon sehen, dass Vranitzky sich jetzt, da die Entscheidung gefallen ist, sehr locker gibt und für Journalistenfragen Zeit hat. Jetzt habe er ja genug davon, sagte er am Sonntag. Heute ist mit dem Ministerrat, der vermutlich das letzte Mal unter Vranitzkys Führung am Vormittag gelaufen ist, ein offizieller Schlussakkord gesetzt. Die Abschiedsrede im Parlament, voraussichtlich am Donnerstag, wird dann ein nächster sein. Mit den Journalisten traf Vranitzky heute beim traditionell diensttäglichen Pressefoyer nach dem Ministerrat zusammen, auf den Tag genau 10 Jahre nach dem Antritt der Großen Koalition unter Franz Vranitzky. Es berichtet Franz Simbürger.
Rund 500 Mal habe er einem Ministerrat, also der diensttäglichen Regierungssitzung, beigewohnt, sagt Vranitzky. Rund 470 Mal hat er sie selbst geleitet und ebenso oft hat er sich auch in dem von Bruno Kreisky erfundenen Pressefoyer nach dem Ministerrat den Journalisten gestellt. Diese Tradition sollte fortgesetzt werden, so der scheidende Kanzler.
Es ist wenig und selten auf der Welt verbreitet, eine solche Art der Begegnung des Regierungschefs mit dem Journalismus zu veranstalten. Und ich glaube, es ist je nach Anlass, manchmal war es auch fad, wenn ich halt nichts absolut Spannendes zu berichten hatte, aber alles in allem nehme ich an und hoffe das eigentlich, dass mein Nachfolger im Amt diese Form der Begegnung mit den Medien weiterführen wird und dass dieser belebende, hoffentlich nicht zur Routine erstarrte Dienstagvormittag auch in der Zukunft eine Gelegenheit sein wird, Meinungen auszutauschen, abzuklopfen, andere Politikermeinungen hier hereinzutragen, den Regierungschef dann um seine Reaktion zu fragen und zu ersuchen, oft sehr überraschend. Im Nachhinein hat sich dann meistens herausgestellt, dass es gescheiter gewesen wäre, auf solche Fragen gar nicht zu antworten, aber das ist das Risiko. Und das Risiko soll weiter das Salz in der Suppe dieser Begegnung mit dem Journalismus sein.
Mit Wehmut scheide er nicht aus dem Amt, sagt Vranitzky.
Ich habe mich so fest entschlossen und einen für mich so klaren Entschluss gefasst, dass ich hier nicht von Wehmut befallen wurde. Aber ich habe meinen Kollegen gesagt, sie sollen bei ganz wichtigen Dingen auch in der Zukunft immer das Für und Wider abwägen. Und sie sollen eines tun. Wenn ein Entschluss schon gefasst ist, wenn alles schon fertig ist, trotzdem nicht beschließen, weil dann handeln Sie sich den Beinamen des Zögerers ein und als solcher kann man 10 Jahre hier im Amt bleiben. Das ist eigentlich sehr angenehm, nicht?
Wie so oft nach dem Ministerrat, ein kleiner Seitenhieb Vranitzkys auf Zuschreibungen in Medien, die ihm nicht ganz passen. Und einen Seitenhieb auf Äußerungen von SPÖ-Funktionären, dass der politische Stil unter einem Kanzler Klima offener und herzlicher werde. Eine Anmerkung dazu also kann sich Vranitzky heute auch nicht verkneifen.
Die Zukunft schaut ja wirklich außerordentlich blühend aus. Ich entnehme, also es wird jetzt alles volksnäher, es wird herzlicher. Es wird wärmer, muss es aber werden, weil Februar, März ist es dann meistens nicht mehr so kalt wie im Jänner. Und es wird alles aufgelockerter und freundschaftlicher. Also fast fühle ich mich an die Wurzeln der Dogmengeschichte über den romantischen Sozialismus zurückerinnert. Und so scheide ich eigentlich im Sinne des herzlichen, frohen Herzens.
Womit sich Vranitzky mit den gleichen Worten wie jeden Dienstag, nur diesmal eben endgültig, von den Journalisten verabschiedet.
Ich bedanke mich sehr und wünsche Ihnen, wie jeden Dienstag, einen angenehmen Nachmittag.
Und das hat er heute sogar relativ früh gewünscht, denn vor Beginn des Mittagsjournals war das Pressefoyer nach dem Ministerrat sehr selten am Dienstag aus. Der Fahrplan für die Regierungsumbildung steht also. Abschiedsrede des scheidenden Kanzlers Vranitzky vermutlich am Donnerstag und dann übernimmt Viktor Klima das Ruder. Fritz Dietlbacher hat sich bei den SPÖ-Ministern umgehört.
Der designierte Bundeskanzler Viktor Klima übt sich auch heute in besonderer Kurzangebundenheit. Hat er gestern noch erklärt, er würde nichts sagen, so ist die einzige heutige offizielle Klimaäußerung wenigstens ein wenig aufschlussreicher.
Es steht ohne Zweifel, dass ich den Kollegen Einem in der Regierung haben möchte.
So, als was?
Ich sag zu solchen Dingen noch
nicht. Und das war's auch schon wieder für den heutigen Tag. Innenminister Kaspar Einem hat heute beim Weg aus dem Ministerrat ebenfalls nur 5 Sekunden für die Öffentlichkeit über.
Ich möchte mit Viktor Klima zusammenarbeiten.
Welches Ministerium Einem denn übernehmen könnte, bleibt ungeklärt. Neben dem Innenressort war zuletzt auch Rudolf Scholtens Zukunftsministerium bzw. dessen Bestandteile dafür im Gespräch. Der, nämlich Rudolf Scholten wiederum, hat heute am Rande des Ministerrats seinen Rückzug bestätigt.
Ich habe gestern den Bundesminister Klima davon informiert, was ich für die Zukunft vorhabe. Und wir haben noch vereinbart, dass wir sozusagen das Ergebnis dessen nicht publik machen. Aber es ist so, wie Sie sagen.
Jemand, der ebenfalls zuletzt stark in Frage gestellt wurde, war Frauenministerin Helga Konrad. Sie erklärte heute auf die Frage, ob sie denn in der Regierung bleiben würde.
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, davon gehe ich aus. Hat Sie der Herr Klima schon gefragt?
Nein.
Wollen Sie ihr angehören?
Ja, natürlich.
25 Schritte sind es von Tür zu Tür im Ministerratsfoyer. Genau das ist auch die Zeitspanne, um am heutigen Tag die möglichen Aussteiger und Aufsteiger der Regierung zu befragen. Etwa Beamtenstaatssekretär Karl Schlögl.
Das weiß ich noch nicht.
Ist schon mit Ihnen gesprochen worden?
Nein.
Wären Sie bereit, eventuell auch, ich weiß nicht, das Innenministerium zu übernehmen?
Das ist ausschließlich die Entscheidung des Herrn Bundeskanzlers, des Designierten.
Hat er Ihnen schon gesagt, wann er entscheiden will?
Nein.
Eine recht mühsame Reporterarbeit heute also.
Deutschlandfunk. Uhr 7:30, die Nachrichten. Der bayerische Ministerpräsident Stoiber bewertet die deutsch-tschechische Erklärung zwar als wichtigen Schritt in die Zukunft, ist allerdings nicht völlig mit dem Text zufrieden. Im Deutschlandfunk sagte Stoiber heute früh, die CSU erwarte, dass die Regierung in Prag nun auch das Gespräch mit den Sudetendeutschen suche. Die tschechische Seite habe noch einiges an Aufarbeitung zu leisten. Stoiber wandte sich gegen einen Schlussstrich und meinte, die Zukunft könne nur gemeinsam gestaltet werden, wenn man sich der Geschichte stelle, die eben auch die Vertreibung aus den Sudetengebieten beinhalte. Bundeskanzler Kohl und der tschechische Ministerpräsident Klaus hatten die Aussöhnungserklärung gestern in Prag unterzeichnet. Der Bundestag stimmt am 30. Januar über das Dokument ab.
7.39 Uhr, aktuelle Kurzinformation im Deutschlandfunk. Zum Abschluss seines Besuches in Prag trifft Bundeskanzler Kohl heute den tschechischen Präsidenten Havel. Gestern hatten beide Seiten die deutsch-tschechische Versöhnungserklärung unterzeichnet. Aus Prag, Susanne Bittorf.
Gestern Abend war deutsch-tschechische Versöhnung ganz privat angesagt. Der tschechische Regierungschef Václav Klaus war nach dem feierlichen Abendessen mit seinem Gast aus Deutschland in einer Bierstube verschwunden, um ohne Journalisten und ohne Kameras ungestört miteinander reden zu können. Klaus wollte Helmut Kohl zeigen, dass die deutsch-tschechischen Beziehungen besser sind als ihr Ruf. Ein erster Annäherungsschritt nach der von beiden als mutig und wegweisend bezeichneten gemeinsamen Aussöhnungserklärung. Die beiden Regierungschefs hatten sich bisher wenig zu sagen gehabt und trafen sich nur, wenn es unbedingt nötig war. Nun, da die Kapitel der Vergangenheit geschlossen wurden, bahnen sich neue Beziehungen an. Für mich ist das ein guter Tag, hatte sich der Kanzler gestern Abend gefreut, und er sei glücklich, dass er das erleben darf. Heute trifft Helmut Kohl den Prager Erzbischof Kardinal Wirk und anschließend wird ihn Präsident Václav Havel privat zu Hause empfangen. Der tschechische Präsident ist von seiner schweren Lungenoperation weitgehend genesen. Er war es, der vor 2 Jahren die Aussöhnungserklärung auf den Weg brachte.
Susanne Bittorf, der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber bezeichnete die Versöhnungserklärung als wichtigen Schritt in die Zukunft. Er sagte vor wenigen Minuten in dieser Sendung,
wir sind mit dieser Erklärung in manchen Punkten nicht einverstanden, sehen Sie allerdings insgesamt als einen Schritt für die Zukunft. Ich möchte vor allen Dingen herausstellen, was jetzt an Chancen eben sich bietet in dem Gesprächsforum, das ja in der Erklärung vereinbart worden ist, und auch in dem Zukunftsfonds. Und es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, ob die tschechische Seite endlich auch in diesem Gesprächsforum das Gespräch mit den Betroffenen, mit den Sudetendeutschen führt. Denn ohne eine Gesprächsebene mit denen, die ja nun ihre Heimat verloren haben, wird sicherlich diese Erklärung nicht das Ziel erreichen, was sie anstrebt.
Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber heute Morgen im Deutschlandfunk. Bei einer Krisensitzung in Bonn soll heute über Konsequenzen aus dem jüngsten BSE-Fall in Deutschland beraten werden. Wissenschaftler hatten gestern bei einem in Deutschland geborenen Rind die tödliche Rinderseuche BSE festgestellt. Die Zeit, gleich ist es 12 Uhr.
S2 Nachrichten.
Bonn. Bundeskanzler Kohl ist zufrieden mit dem Konzept der Koalitionsparteien zur Steuerreform. Bei der Steuerreform sollen die Bürger nach den Plänen der Koalition 1999 brutto um knapp 82 Milliarden Mark entlastet werden. Allein die Änderungen des Eingangs- und Spitzensteuersatzes sowie des Einkommenssteuertarifs sollen mit knapp 70 Milliarden zu Buche schlagen. Bonn. Der niederländische Landwirtschaftsminister Van Aartsen kommt am Nachmittag wegen des jüngsten BSE-Falls nach Bonn. Er will mit Landwirtschaftsminister Borchert über mögliche Konsequenzen sprechen. Das Muttertier des kürzlich in Ostwestfalen verendeten Rindes mit der Rinderseuche BSE war vor 3 Jahren aus Mecklenburg-Vorpommern in die Niederlande verkauft worden. Das Fleisch kam normal in den Handel. Die Niederlande wollen nun geklärt sehen, was mit den 41 anderen Tieren aus dieser Herde geschehen ist. Gleich ist es 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit Reinhard Baumgarten am Mikrofon. Willkommen. Große Steuerreform 99 von Entlastungen und Belastungen. Um 12.30 Uhr informiert Wirtschaft aktuell unter anderem über die neue Konzernstruktur von Daimler-Benz und um 12:45 hören Sie im Schwerpunkt einen Beitrag zu Königsberg-Kaliningrad. Die Bonner Koalition hat sich gestern Abend auf ein Konzept für die geplante Steuerreform geeinigt. Die Reform wird laut Theo Weigel ein Gesamtvolumen von mehr als 70 Milliarden Mark haben und soll den Steuerzahlern eine reale Entlastung von knapp 30 Milliarden Mark bringen. Das fehlende Geld im Steuersäckel soll zum Teil durch den Abbau von Vergünstigungen reingeholt werden, zum anderen Teil wird aber wohl an der Steuerschraube gedreht. Objekt der Begierde ist dabei die Erhöhung der Mehrwertsteuer von derzeit 15 auf 16 oder gar 17%. Weigels Reformwerk. Erläuterungen dazu von Jörg Pfuhl.
Missverständnis Nummer 1. Die durch die Medien gejagten Steuersätze sind nie die eigentlich wichtigen Durchschnittssteuersätze, sondern immer völlig abstrakte sogenannte Grenzsteuersätze. Ist von 15% Eingangssteuersatz die Rede oder von 39% Spitzensteuersatz, dann ist immer dieser vermaledeite Grenzsteuersatz gemeint, mit dem kein Mensch wirklich was anfangen kann. Er ist eine abstrakte Rechengröße, nur für Finanzbeamte, nicht mal für Steuerberater ist der Grenzsteuersatz ausschlaggebend. Nur ist er leider die einzige Rechengröße, mit der Finanzpolitiker wirklich arbeiten können. Der künftige Spitzensteuersatz, 39% ab 90.000 Mark Jahreseinkommen, bedeutet nur, ausschließlich die zuletzt verdiente, eben die 90.000. Mark, wird mit 39% belastet. Also gewissermaßen die am letzten Tag des Jahres, am 31.12. verdiente Mark. Jede Mark, die ich davor verdient habe, also von Januar an, also die erste Mark, die zweite, die 1000. und die 50.000., die werden wesentlich geringer belastet. Die erste nämlich mit 0%, genauso die 10.000. Künftig wird erst die 13.001. Mark steuerlich belastet, nämlich mit anfangs schlappen 15%, also 15 Pfennig auf diese Mark. Auf der 50.000. Mark liegen künftig dann etwa 25 Pfennig Steuern. Erst ab der 90.000. Mark muss ich von jeder neu verdienten Mark dann 39 Pfennig Steuern zahlen, eben den Spitzensteuersatz von 39%. Nun interessiert sich kein Mensch dafür, wie viel Steuern er auf seine 10.000. oder 50.000. oder 90.000. Mark zahlen muss. Interessant ist letztlich nur, was zahle ich unterm dicken Strich, den das Finanzamt am Jahresende zieht, was also zahle ich im Durchschnitt aller im Jahr verdienten Märker pro Mark an Steuern. Meine durchschnittliche Steuerbelastung pro Mark. Und eben das ist der eigentlich interessante Durchschnittssteuersatz. Der freilich ist keine präzise Rechengröße, sondern eine ziemlich kringelige Kurve. Deshalb rechnet auch kein Mensch damit, obwohl eigentlich nur der den Normalmensch interessiert. Für den neuen Tarif existiert diese Kringelkurve noch nicht. Die Beamten im Finanzministerium müssen sie noch ausrechnen. Die Steuerberater müssen ihre Computer mit neuer Software füttern. Solange gibt es bloß Anhaltswerte. Für den heute noch gültigen Steuertarif freilich gibt es alle möglichen Berechnungen. Beispiel, bisher liegt der Spitzensteuersatz bei 53% und er beginnt für ledige bei 120.000 Mark Jahreseinkommen. Das ist ein Grenzsteuersatz. Auf dieser 120.000. Mark liegen also 53 Pfennig Steuern. Die durchschnittliche steuerliche Belastung aller 120.000 Märker, also der eigentlich interessante Durchschnittssteuersatz, beträgt nicht mal 35%, also nicht mal 35 Pfennig pro verdiente Mark. Die interessante Frage für die Zukunft lautet also, wie sieht der Durchschnittssteuersatz für den neuen Tarifverlauf aus? Die Computer beim Steuerzahlerbund oder im Finanzministerium laufen auf Hochtouren. Und Missverständnis Nummer zwei, dem freilich meistens nur die erliegen, die noch nie Steuern zahlen mussten, das Bruttoeinkommen wird verwechselt mit dem zu versteuernden Einkommen. Nie sind diese Zahlen gleich. Denn vom Bruttoeinkommen werden bisher und auch künftig alle möglichen Freibeträge und Pauschalen abgerechnet. Erst was dann noch übrig bleibt, ist das zu versteuernde Einkommen und nur darauf verlangt das Finanzamt Steuern. Diese Freibeträge und Pauschalen existieren auch in Zukunft, denn vom ursprünglichen Reformziel, durchgreifende Vereinfachung des Steuerrechts, ist mit Stand heute nicht mehr viel übrig geblieben. Die Freibeträge und Pauschalen werden im Gegenteil teils verkompliziert, wie bei der Kilometerpauschale, meistens aber nur reduziert. Abgeschafft wird kaum etwas.
Ja, das war Jörg Pfuhl aus Bonn.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Im Studio heute Morgen Klaus Remme. Einen schönen guten Morgen, hier zunächst der Ausblick auf unser Programm. Heute tritt die BSE-Eil- oder Schutzverordnung in Kraft. 5.200 Rinder sollen getötet werden. Viele Fragen rund um den jüngsten BSE-Fall sind dennoch weiter offen. Dazu ein Interview mit Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert. Der Länderblick um kurz nach 7:30 handelt von Hundehaufen und Graffiti. Der Berliner Senat hat gestern eine Säuberung des Stadtbilds beschlossen. Sieben Uhr und 18 Minuten ist es. Heute tritt die sogenannte BSE-Schutzverordnung in Kraft. Alle Rinder, die aus der Schweiz und aus Großbritannien eingeführt wurden, müssen getötet werden. Es handelt sich um insgesamt 5.200 Tiere. Für die Durchsetzung der Verordnung sind die Bundesländer zuständig. Die Vorbereitungen haben begonnen und die Rinderzüchter sollen pro Tier etwa 2.000 Mark Entschädigung erhalten. Anlass dieser Tötungsaktion der BSE-Fall in Höxter. Die Kuh namens Cindy, die das Vertrauen des deutschen Verbrauchers erneut ins Wanken geraten lässt. Nun weiß man über Cindy nicht sehr viel Genaues. Vor allem weiß man nicht, ob Cindy aus Großbritannien eingeführt wurde oder aber das Licht der Welt in Deutschland erblickte. Am Telefon ist Jochen Borchert, der Bundeslandwirtschaftsminister. Guten Morgen, Herr Borchert.
Guten Morgen, Herr Remmer.
Warum diese Verordnung zu diesem Zeitpunkt?
Wir haben nach dem Bekanntwerden des neuesten BSE-Falles mit den Ländern beraten. Und hier haben wir einvernehmlich mit den Ländern beschlossen, diese Risikogruppe der Tiere, die aus Großbritannien und der Schweiz eingeführt worden ist, zu töten, um für die Zukunft BSE-Fälle nach Möglichkeit auszuschließen.
Ist denn aber dieser Beschluss nicht gefasst worden, bevor die Verwirrung um die Herkunft der BSE-Kuh so richtig losging?
Nein, der Beschluss ist gefasst worden, nachdem ein BSE-Fall aufgetreten ist und dieser Fall gezeigt hat, dass die Gefahr besteht, auch bei Tieren, bei denen gesagt wird, sie kommen aus BSE-freien Beständen aus Großbritannien oder der Schweiz, das Risiko einer Infektion besteht.
Aber nehmen wir einmal an, das Kalb wurde in Deutschland geboren. Welche Fragen stellen sich dann?
Dann stellt sich natürlich die Frage, ob hier eine Übertragung von der Kuh auf das Kalb stattgefunden hat.
Oder aber, ob dieses Tier möglicherweise mit verseuchtem Tierfutter gefüttert wurde.
Dafür gibt es bisher keinerlei Anzeichen. Alle bisherigen Untersuchungen führen dazu, dass wir dies ausschließen müssen. Uns ist kein Fall bekannt, wo im Rinderfutter Tiermehl beigemischt ist. Das ist auch ein Verfahren, das in Deutschland völlig unüblich ist. Und es gibt hierfür inzwischen bisher keinerlei Anzeichen.
Bärbel Höhn, Herr Borchert, Ihre Amtskollegin in Nordrhein-Westfalen, will nicht ausschließen, dass Tiere wie das BSE-Rind in anderen Bundesländern zur Schlachtung auf den deutschen Tisch gelangt sind. Halten Sie auch das für möglich?
Also ich halte es nicht für möglich, dass Tiere, die gesund sind, auf den deutschen Tisch gelandet sind. Ich habe hierfür keinerlei Anzeichen. Wenn Frau Höhn dies sagt, dann muss ich darüber mit ihren Kollegen in den anderen Bundesländern unterhalten. Die Bundesländer sind für die Kontrolle der Maßnahmen, für die Durchführung der Maßnahmen, die Kontrolle der Herden verantwortlich. Hier überprüfen wir im Augenblick mit allen Bundesländern, ob diese Kontrollen an allen Stellen wirklich exakt durchgeführt werden, ob es hier irgendwelche Risiken gibt. Aber ich habe für diese Aussage von Frau Höhn bisher keinen Hinweis.
Herr Borchert, Deutschland, ein BSE-freies Land. Gehört hinter diesen Satz im Moment noch ein Fragezeichen?
Nein, hier hinter diesen Satz gehört kein Fragezeichen. Ich habe immer gesagt, Tiere, die aus deutschen Beständen stammen, sind BSE-frei. Und auch nach diesem Fall stimmt diese Aussage. Dieser Fall lässt sich einordnen in die vier anderen Fälle, die wir 1994 gehabt haben. Und nun sehen Sie, Sie haben eben immer kritisch gefragt, ist dann richtig, diese 5200 Rinder zu töten? Wenn wir nach den Fällen 1994 alle aus England importierten Tiere getötet hätten, wäre möglicherweise dieser Fall gar nicht aufgetreten, je nachdem, wie jetzt die Identität dieses Tieres ermittelt wird.
Das klingt ein wenig danach, dass auch diese Tötungsaktion nach der Devise vollzogen wird, wir töten jetzt diese 5200 Rinder, möglicherweise auch deren Nachkommen, und dann sind wir das Problem ein für alle Mal vom Hals.
Also in Deutschland wären wir dann das Problem los, denn es gibt in deutschen Beständen keinerlei BSE-Risiko.
Das war der Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert im Deutschlandfunk um 7:26.
Deutschlandfunk Spezial, Berlin.
Um 7:35 der Länderblick gegen Graffitis und Hundekot. Berlin soll endlich sauber werden. In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele Hunde wie in Berlin, also gibt es auch Unmengen von Hundehaufen. Die Bürgersteige, Verkehrsinseln und Parks verunreinigen. Und in kaum einer anderen Stadt haben Graffitis so eine Hochkonjunktur wie eben in Berlin. Dazu kommt wildes Plakatieren, besonders in szeneträchtigen Stadtteilen. Nun hat der Berliner Senat beschlossen, die Stadt soll sauberer werden. Einzelheiten von Michael Groth.
Der Regierende und ich haben ein Gespräch mit den Grund- und Hauseigentümern geführt, um die zu überzeugen, bei den Schmierereien an Hauswänden mitzumachen. Es ist nicht irgend... Bei der Beseitigung der Schmierereien an Hauswänden mitzumachen.
Woran mag Peter Strieder gedacht haben, als er jetzt den kommenden Frühjahrsputz ankündigte? Der Berliner Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz lässt jedenfalls keinen Zweifel aufkommen, dass frische Farben auch staatstragend sind.
Ich glaube schon, dass der Staat und die Gewählten, die Exekutive, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit hat, die Attraktivität, die Liebenswürdigkeit, die Lebenswürdigkeit einer solchen Stadt im Auge zu behalten. Und natürlich auch, wenn er es denn über Jahre hingenommen hat, die Verwechslung zwischen Liberalität und Laissez-faire, dann auch mal darauf zu achten, wenn das einen Kick zu weit geht und man offensichtlich da auch wieder zu anderen gesellschaftlichen Bewertungen kommen muss. Es ist nicht die Frage von, mit Verlaub, Hundescheiße auf den Gehwegen, sondern es ist in der Tat eine kulturelle Frage, wie wir mit unserem öffentlichen Raum umgehen.
Der SPD-Politiker bemüht sogar die leichte Muse, um den Ernst der Lage zu charakterisieren.
Getreu dem Motto der Insulaner, sehen Sie Berlin, das ist eine Stadt, die sich gewaschen hat, soll versucht werden, in einer Gemeinschaftsaktion einen Zustand in der Stadt herbeizuführen, von dem aus man sagen kann, jetzt gibt es dann ein Feeling, ein Lebensgefühl in der Stadt, das Vergangenes vergessen macht und wo es auch einfacher ist, zusätzliche, zukünftige Verschmutzungen wirklich zu ächten?
Sozial nicht adäquatem Verhalten, so nennt Strieder dies, soll nun eine Grenze gezeigt werden. Dabei sind die gesetzlichen Grundlagen keineswegs gegeben, die etwa Haus- und Grundbesitzer verpflichten können, bei Schmierfällen unverzüglich einzugreifen. Immerhin, so der Senator, will man die Bauordnung konkretisieren, nach der eine Verunstaltung von Fassaden zu beseitigen sei. Bis es soweit ist, muss wohl die Stadt bezahlen. 8 Millionen Mark lässt sich der Senat die Frühjahrsoffensive kosten, deren wichtigster Fahnenträger wohl die Stadtreinigung bleiben wird. Einen Mitstreiter fand man schon. Die Berliner Bäderbetriebe unterstützen die Senatsoffensive wohl auch ob der Erfahrung ihres Vorstandsmitgliedes Dietmar Ranz.
Gerade so als Neuberliner wie ich, wenn man hier in diese Stadt reinkommt, und ich habe mir nur einiges angeguckt in dieser Stadt, doch sehr erschrocken ist. Ich meine, ich habe viele andere deutsche Großstädte gesehen, wie Hamburg. Ich habe selbst in Köln gewohnt viele Jahre. Da ist es nicht so gravierend wie in Berlin. Ne?
Natürlich, sagt Ranz, müsse die Berliner Bäderlandschaft auch stärker bewacht werden.
Und wenn wir dann, sagen wir mal, die Schmierer, da sind ja hauptsächlich Jugendliche, finden werden, dann werden wir die halt eben auch wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung zur Anzeige bringen und auch Strafantrag stellen, denn die juristische Möglichkeit haben sie. Wobei wir da aber sagen, gut, wir können den Strafantrag zurückstellen, da hat man 3 Monate Zeit für, und mit den entsprechenden Jugendlichen darüber sprechen, ob sie nicht bereit sind, uns zu helfen, diese Schmierereien zu entfernen.
Neben der Graffiti-Bekämpfung plant der Senat auf dem Weg zur umweltfreundlichen Hauptstadt unter anderem eine kundenfreundliche Sperrmüllentsorgung sowie, man höre und staune, die maschinelle Hundekotbeseitigung. 21 Saugrüssel sollen dazu strategisch über die Stadt verteilt werden.
Uhr. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Steffen Storn. Das Wetter: Temperatur in Hamburg 4 Grad, Hannover und Berlin 3, Rostock 2, Dresden 1 Grad, Köln 5, Frankfurt am Main 3, Stuttgart minus 2 und München minus 3 Grad. Die Tendenz: heute bedeckt oder neblig trüb, etwas Sprühregen oder Schnee, im Norden heiter, 0 bis 5 Grad, nachts im Norden klar, im Süden etwas Schnee, minus 1 bis minus 8 Grad. Wohin treibt Deutschland? Wie entwickeln sich Arbeitsmarkt und Steuern? Die Abgeordneten des Bundestags machten existenzielle Themen zum Gegenstand der heutigen Debatte. Kanzler Kohl eröffnete mit einer Regierungserklärung, nach wie vor beharrt Kohl auf den arbeitsmarktpolitischen Zielen bis zum Jahr 2000, Halbierung der Arbeitslosigkeit.
Die Bundesregierung jedenfalls lässt sich und die Koalition von FDP und CDU-CSU lässt sich nicht wehren, die notwendigen Entscheidungen für die notwendigen Reformen herbeizuführen. Die große Steuerreform muss planmäßig zum 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt werden. Die unternehmensbezogenen Steuern werden wir schon am 1. Januar 1998 senken, damit möglichst viel für Arbeitsplätze getan werden kann.
Oskar Lafontaine wandte sich gegen eine höhere Mehrwertsteuer. Er lehnt auch die Besteuerung von Schichtzulagen ab.
Und nun kommen Sie und versprechen eine Steuerreform für das Jahr 99. Es ist doch nicht zu fassen. Seit Jahren liegen die Vorschläge auf dem Tisch. Im Jahre 94 hat die Barreis-Kommission ihren Vorschlag gemacht. Zunächst hat sich Ihre Regierung es erlaubt, diesen Vorschlag in den Papierkorb zu werfen. Und nun versprechen Sie für das Jahr 99 eine Steuerreform. Ich sage Ihnen, für die deutsche Sozialdemokratie, für das Jahr 99 haben Sie keinen Kredit, Herr Bundeskanzler, weil dies ein Datum nach der Bundestagswahl ist. Sie haben schon so oft die Wählerinnen und Wähler in Steuerfragen betrogen, dass es dafür keinen Kredit mehr gibt bei uns und dem gesamten Volk. Entweder wir verständigen uns auf eine spürbare Entlastung der breiten Schichten unseres Volkes zum 1. Januar 98, oder Sie können sich das ganze Projekt abschminken, Herr Bundeskanzler.